ist das schlimm, Daniel.
Die Unternehmer-Lounge in Persona.
In Persona, krass.
In den Hallen von Fabian Senf.
Und das viel krassere ist noch, wir sind ja jetzt ein Videopodcast. Was haben wir denn heute? Heute sind ja Highlights nach Highlights nach Highlights. Also ja, herzlich willkommen zurück zur Unternehmer-Lounge. Jetzt, wenn ihr mich hier in der Kamera seht. Ja, herzlich willkommen zurück. Heute wieder eine Folge zu zweit mit Daniel und mir ohne Gast. Wenn ihr das jetzt hört, die vorhergehende Folge ist wahrscheinlich auch schon ein Videopodcast, wenn das heute alles gut funktioniert. Bisschen Try and Error.
Das ist richtig cool.
Ach, ich freue mich richtig. Es ist wirklich erfrischend. Einfach face-to-face, ja. Richtig schönes Setup. Und den Videopodcast werdet ihr, ich muss das mal technisch schauen, aber ich glaube erstmal nur auf YouTube und vielleicht kriegen wir den auch noch auf Spotify. Das wäre ja perfekt eigentlich. Ja,
und dann wird es irgendwann getwitcht.
Ja, und, irgendwann sind wir hier riesig. Ach, ich freue mich. Ist das schön. Ist das schön. Ich hoffe, ihr euch freut das auch, wenn ihr uns mal beim Quatschen zuschauen könnt. Mal gucken, wie wir das noch ausnutzen werden, das ganze Thema.
Ich bin gespannt, wie die Audience so also aufgeteilt ist. Wie genau kriegen wir das eigentlich also ausgelesen?
Also Spotify? Alter,
genau.
Achso, nee, das kriege ich nicht. Aber wir können in die Statistiken schauen, auf welchen Geräten das geschaut wurde. Ob das im Mobile Player, auf Spotify, Apple Podcast war, also Plattform unterteilt. Ich glaube, lokal und Alter kriegen wir nur gestaffelt, wenn wir im höheren Abo sind.
Ja, okay, machen wir dann später. Meinst du, wir sind eher so ein, also ich sehe uns eher als Heimkino.
Als Heimkino?
Ja, eigentlich, ich meine, es gab ja mal früher Wetten, dass.
Ja.
Wo Thomas Gottschalk immer 20.15 Uhr die Leute also eingeladen hat. Und eigentlich, wir sind der legitime Nachfolger. Auch mit dem Sexismus.
Wow. Jetzt seht ihr, wie ich hier live reagiere. Das ist ganz, 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 ganz komisch. Das ist eine steile These, Daniel. Steile These. Aber wo ist unser Buch?
Es ist nie zu früh zu schreiben und zu sammeln.
Man könnte ja jetzt auch einfach behaupten, dass wir im Podcast ja auch nichts mehr erzählen dürfen.
Man darf hier nichts mehr sagen heute. Deswegen sitze ich hier.
Wir rutschen jetzt schon ab. Ja, für die neu bei uns sind, herzlich willkommen zur Unternehmer-Lounge. Wir springen nochmal zurück zum Intro. Wie ihr es aus den Folgen zu zweit kennt, wir verrennen uns gerne. Ja, herzlich willkommen zurück zur Unternehmer-Lounge. Heute wieder Folge zu zweit von Daniel und mir. Normalerweise haben wir alle zwei Folgen zwischengemixt, ein Interview mit einem interessanten Gast oder einer Unternehmerin oder einem Unternehmer, um euch einfach Inspiration zu liefern für euer Gewerk, für euer Unternehmen, aus den Fehlern von anderen zu lernen, aber auch Inspiration einfach aus anderen Bereichen mitzunehmen und zu schauen, was kann ich bei mir einfach implementieren, aber natürlich auch einfach Spaß beim Zuhören zu haben. Das ist unser Konzept. Ich glaube, ich habe es ein bisschen besser gepitcht als Daniel in der letzten Folge zu zweit.
Ich kann mich dann gar nicht mehr erinnern, das ist so es ist also untergegangen. Es ist einfach das selige Vergessen, das mir geholfen hatte, diese Folge zu. Ich fand mich nicht so gut wie sonst.
Hast du eigentlich deinen Bus gefunden? Buswerbung.
Ja. Ich suche meinen Bus also immer noch. Mein Bus.
Das ist deine lebenslange Aufgabe.
Genau. Ist das denn ein weißer Bus?
Warum ist das ein weißer Bus?
Moby Dick sucht ja den weißen Wal. Suche ich einen weißen Bus?
Weißt du, was übrigens am besten ankam, laut meiner Kritik in der letzten Folge? Dass du Fische im Wasserbett halten möchtest.
Siehst du deine Chance? Können wir, das ist ja...
Immer noch. Daniel, wir kriegen ja Tierschützer an die Backe. Die armen Fische.
Du versuchst mich schon von Kroketten wegzukriegen.
Oh. Der Kroketten-Callback, grandios. Das ist toll.
Ich glaube, das war vor unserer Podcast-Zeit, aber ich habe ja mal die These vertreten, dass Kroketten eigentlich das Stiefkind ist, das viel leistungsfähiger ist als der Kronprinz die Pommes. Und ich bin einer der wenigen, der das vertritt. Deswegen bin ich kurz davor, eine Demonstration zu
starten. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin ein bisschen von deiner Seite weggewichen.
Wirklich? Ja. Was gab's? Herzogin Kartoffel.
Nee,
Kartoffeln.
Nein, nein, nein. Pommes in den Niederlanden.
Okay, das ist gemein.
Ja, die haben mich wieder zurückgebracht.
Ja,
Die haben
das
mich wieder
respektiere ich.
konvertiert.
Ja, das respektiere ich. Hier Pommes in den Niederlanden ist belgische Pommes.
In den Niederlanden.
Belgische Pommes in den Niederlanden ist auch eine gute Podcast-Folge. Also so ein Zwischentitel.
Oh, toll. Wir haben einen Podcast-Titel. Wir haben einen Titel. Ich rede immer die ganze Zeit über gemischtes Hack, aber weil ich den einfach auch freizeitig höre. Die machen das genauso. Die entwickeln in der Folge den Folgentitel. Das fand ich so genial. Da musste ich schon alleine, bevor ich es überhaupt gehört habe, lachen. Die sind irgendwie abgerutscht thematisch auf Wombats.
Ja.
Und dann sind die darauf gekommen, wo Wombats eigentlich leben und ob das auf Freiflächen ist oder auf Feldern. Und über Felder sind die dann zu dem Folgentitel gekommen. Da muss es auch eine Wombat-Häckselquote geben.
Stimmt.
Wir rutschen ab.
Ich habe geträumt, dass ich irgendwie gebissen wurde von einer Fledermaus. Und dann hatte ich Tollwut schon Anzeichen nach kurzer Zeit. Und der Arzt, zu dem ich gegangen bin, hat gesagt: Schönen guten Tag, ich bin der von der Unternehmerlounge. Ich bräuchte jetzt eine Impfung gegen Rabies, gegen eine Tollwut. Der hat mich weggeschickt.
Schade. Und jetzt sitze ich hier dir gegenüber. Ganz gefährliche Sache.
Ja.
Ganz gefährliche Sache.
Das führte dann dazu, dass ich also wach geworden bin, des Nachts auf Toilette gegangen bin, mich mit meinem Handy hingesetzt habe und die Symptome für Tollwut gegoogelt habe.
Ach, warte mal, wurdest du wirklich von der Fledermaus gebissen?
Nur im Traum.
Ah, nur um. Ich
Ich wurde nicht wirklich von der Fledermaus
hab's gerade
gebissen.
später im Kopf verwechselt.
Und wenn, ist das meine geheime Superhelden, also Identität als
Superhelden-Lore.
Multimillionär. Gut, das kriege ich aber sehr gut verschachtelt und zurückgehalten.
Ja, Daniel, darf ich, also ich bin jetzt gerade schon wieder in meinem Podcast-Modus. Und mich hat eine Sache, die habe ich dich privat noch nie gefragt und die würde mich mal einfach interessieren. Wie stehst du zu dem Thema Kryptowährungen? Nicht, weil ich dir welche verkaufen will, aber es interessiert mich wirklich. Ich kann das bei dir nicht einschätzen.
Ich bei mir auch nicht.
Hast du welche? Hast du Bitcoin?
Nein, aber meine Verlobte.
Herzlichen Glückwunsch. Über 100.000 gerade.
Dankeschön. Auf jeden Fall. Deswegen habe ich auch keinen Ehevertrag oder wenn wir keinen Ehevertrag machen. Ich habe natürlich vorgespiegelt, ich bin katholisch, ne? Und brauche keine Angst haben. Das ist natürlich Quatsch. Das ist natürlich reines finanzielles Interesse. Was hat man beim Anwalt auch anders erwartet, ne? Na, auf jeden Fall. Ich bin großer Freund von also Diversifizierung. Also ich zum Beispiel habe nichts. Was auch eine Art von Diversifizierung ist.
Ja, auch mal nichts haben
Genau,
einfach.
einfach mal mit.
Nicht immer nur mehr machen, sondern auch mal
Einfach
nichts
mal
haben.
weniger, genau.
Einfach mal weniger, ja.
Einfach mal weniger.
Richtig.
Prinzipiell finde ich Kryptowährung spannend. Gerade, man hat ja auch gesehen, dass der Wahlsieg von Trump auch nochmal den Bitcoin gepusht hat, weil Trump ja vorhat, ihn zum Zahlungsmittel zu erheben.
Ach, wirklich? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich wusste nur, dass er jemanden, der pro Kryptowährung ist, in irgendein Finanzministerium reinsetzen möchte. Also irgendeine wichtige Position
Also
wird von jemandem besetzt.
Musk ist ja auch, der hat ja irgendwie Dogecoin, glaube ich, auch.
Ja, okay, das ist ja shady hoch 10 gewesen. Aber nee, nicht Musk, das war irgendein anderer Minister. Möchte er erheben. Okay, krass. Also als lokales Zahlungsmittel in den USA. Gibt es da irgendwelche Vermutungen, was mit dem US-Dollar passiert?
Ist noch alles, ich meine, es ist Trump, ne? Der hat ja auch drüber nachgedacht, ob man vielleicht also die Einkommenssteuer völlig wegnimmt.
Ah, okay.
Also ich zitiere, im 19. Jahrhundert ging es ja auch. Erstmal ein Take.
Ich finde es aber auch schön, wie er argumentiert. Also die Politik, die lokale Politik, kriegen wir hier ja gar nicht mit. Wir kriegen ja nur die kontroversen Sachen mit, muss man ja auch mal so sagen. Es gibt ja auch einen Grund, warum über die Hälfte dieses Landes Trump gewählt hat. So, es wird einen Grund geben und auch von meiner Partnerin, die hat ein Auslandsjahr in den USA verbracht, der Vater auch sehr, sehr gebildet, wirtschaftlich sehr bewandert, auch hohe wirtschaftliche Positionen, der ist auch für Trump. Also es muss irgendwas geben, was wir hier nicht mitbekommen. Es wird nicht alles nur Lower Income und geringe Bildungsklasse sein. Aber trotzdem fand ich das amüsant zu sehen, wie er sagt, ja, wir möchten jetzt China und sowas eins auswischen, indem wir Zölle auf deren Waren erheben, aber damit, das wirkt sich ja total auf die inländische Wirtschaft aus, weil da müssen die ganzen Importeure ja diese Zölle zahlen und verkaufen dann die Produkte in den USA teurer, was letztendlich auf den Konsumenten abgespiegelt wird. Das fand ich interessant.
Ich finde es allgemein sehr spannend. Ich meine, wo sie natürlich das Riesenproblem haben, wie wir auch in Europa, ist die Pkw-Geschichte wird ein Riesenproblem. Also Ford, die ganzen Großen haben ein Riesenproblem in den USA. Ich meine, wenn man sich Detroit vor 30 oder 40 Jahren anschaut und Detroit jetzt, das ist einfach himmelweiter als Unterschied. Dagegen ist also Dessau eine florierende Stadt. Und der musste sein.
Herzliche Grüße an Stefan.
Ja, herzliche Grüße an Stefan und Sven und allen Menschen in Dessau. Aber ich glaube, das waren alle wichtigen. Und nee, ist nicht also Hallervorden in,
ja.
In Dessau geboren.
Der hat doch jetzt ein eigenes Theater. War ich tatsächlich schon mal.
In Dessau?
Ja, in Dessau. Das war tatsächlich, also ich kannte ihn nur durch meine Eltern, weil es ist einfach nicht der Comedian oder wie würde man ihn beschreiben? Autor ist er, glaube ich, auch, hat ein Buch geschrieben. Auf jeden Fall ist es einfach nicht meine Generation. So. Und deshalb kannte ich ihn nur durch meine Eltern. Hab ihn aber schon ein, zwei Mal im Fernsehen gesehen und dann haben die gesagt, okay, wir möchten da mal hingehen. Und dachte ich mir so, okay, kommst du mal mit, weil ich kannte ihn nur als Comedian. Und er hat aber in seinem Theater, was er da jetzt hat, ein sehr gesellschaftskritisches Stück aufgespielt. Und das fand ich sehr, sehr gut. Weil der Humor war gar nicht meins, den ich von ihm kannte. Aber dieses Gesellschaftskritische, das war ein richtig schön aufgezogenes, gut geplantes und gut gespieltes Stück gewesen. Also wirklich mit so Kulisse und so, ne? Und mit Szenenumbau und so. Das war wirklich auch so mehretagig und so. Das war gar nicht mal so schlecht. Also, wen das interessiert, schaut da mal rein. Oder hat er nicht auch irgendwie einen Skandal an der Backe?
Ja, er weigert sich irgendwie zu gendern. Und
das halt. Ach so, okay. So wie Heino. Hast du das im Frühstücksfernsehen mitbekommen?
Nee.
Also, ich finde das halt witzig, weil was erwartest du, wenn du einen alten weißen Mann zum Gendern befragst? So, da kriegst du nur eine Meinung. In 95% aller Fälle. We're talking Rentner und drüber.
Ja. Yeah.
und da kriegst du natürlich eine negative Antwort. Aber Heino hat es ein bisschen überspitzt. Und zwar wurde er von dem Moderator im Frühstücksfernsehen gefragt, was er halt vom Gendern hält. Und seine Antwort, den haben sie ins Gehirn geschissen. Und das war irgendwie so ein bisschen zu doll für so eine Frühstückssendung.
Ich will nicht zu sehr also polemisieren, aber ich habe vorhin gelesen, Datteln, glaube ich, in Nordrhein-Westfalen, da gibt es jetzt...
Reden wir vom Zocken?
Nee, wie das ummantelte, wie das mit...
Ach so, okay, also wir reden von der quasi Frucht.
Weder noch, wir reden von der Stadt in Nordrhein-Westfalen.
Ach so.
Und
Gott, ja.
Da bist du schon reingelaufen. Da gibt es Straßen und die waren halt als Fahrradstraßen, also konzipiert. Und da wurden halt Fahrradpiktogramme drauf gedruckt.
Ja.
Und da gibt es natürlich den ersten Skandal. Möchtest du tippen, was der Skandal ist?
Den ersten Skandal, weil Piktogramme auf die Straße gemacht wurden.
Von Fahrrädern.
Dass das nur eine männliche Person auf dem Fahrrad ist?
Es gibt keine Person, aber das Fahrrad ist das Problem. Es ist höchstwahrscheinlich ein Herrensattel. Und es fehlt die Abbildung von Frauenfahrrädern.
Das erkennt man an dem Rahmen, ne?
Genau.
Also der Rahmen, dieser Querbalken, genau, ist weiter nach unten gesetzt.
Genau, so ist es. Okay. Also in Deutschland scheint es doch nicht so schlecht zu gehen.
Ja, auf jeden Fall fand ich diese Antwort, also ich fand, das ist so mein Roman Empire, mein römisches Reich. Also war mal so, ich weiß gar nicht, weißt du, wenn ich das sage, weißt du, was ich meine?
Ja, also du meinst...
Es gab mal so einen Social-Media-Trend, wo irgendein Typ behauptet hat, dass alle Typen mindestens einmal täglich ans Römische Reich denken. So, weil die das einfach interessiert. So, und deshalb hat sich dieses Sprichwort zumindest in meiner Generation...
Denkst du einmal täglich an Heino?
Das war für eine Zeit lang, war das so. Aufgrund dieses, den haben sie ins Gehirn geschissen. Ich fand das so witzig.
Denkst du auch so an andere Sachen von Heino? Die Coversachen mit Rammstein, die frühen eher patriotischen Lieder, die er gesungen hat?
Schluss,
Daniel. Schwarzbraun ist die Haselnuss.
Schluss. Schluss.
Ich könnte, also wann kommt eigentlich unsere erste Musical-Folge?
Musical-Folge? Willst du singen?
Ja, wo wir einfach dann singen. Ich meine, jetzt sind wir schon bei Heino. Oh
Gott. Nein, natürlich denke ich nicht sonst an Heino. Ich fand das einfach nur so, das war für mich so witzig mit seiner Stimme und dann so viel zu drüber fürs Frühstücksfernsehen. Das war einfach diese Kombination, wie er da sitzt mit seiner Sonne drin. Das war einfach so, ach, es hat einfach alles gepasst. Und deshalb habe ich so eine Zeit lang so echt täglich
daran gedacht. Die gleiche Sache zu dieser römischen Episode gibt es auch mit der Lieblingsschlacht in der Geschichte. Hast du eine Lieblingsschlacht in der Geschichte?
So, wenn ich jetzt Leipzig loyal bin und vor allen Dingen loyal zu meinem Wohnort innerhalb von Leipzig, dann muss ich ja die Völkerschlacht sehen.
Aber waren wir Sachsen nicht auf Franzosenseite kurzzeitig?
Oh Gott. Ich habe das jetzt nicht gesagt, weil ich da eben jetzt drin stecke.
Waren wir Sachsen immer auf der falschen Seite? Also so historisch betrachtet?
Da weißt du wahrscheinlich mehr als ich. Ich bin geschichtlich da nicht so drin.
Ich habe das Problem, dass ich nicht sehr diese ganze Kleinspitterei nicht ganz so drauf habe. Also bei mir fängt es dann an ab kleindeutscher, großdeutscher Lösung, Podcastgründung 1871, Reichsgründung 1871, Podcastgründung war später.
Bisschen.
So, das ist dann eher meine Stärke. Also du hast keine Lieblingsschlacht, wo du regelmäßig dran denkst.
Nee, tatsächlich nicht. Aber wenn ich den Kontaktpunkt mit einer Schlacht habe und das auch des Öfteren ist, es halt die Völkerschlacht. Wenn du Geschichte daran anknüpfend, wenn du die Chance hättest, jemanden hier in den Podcast zu holen, geschichtlich, wen würdest du als Gast begrüßen wollen? Du darfst dir eine Person raussuchen, ob das ein Wissenschaftler ist, ein Politiker, ein Schauspieler oder eine Schauspielerin. Also wen würdest du wählen?
Das ist eine spannende Frage. Ich meine, es gibt natürlich ein paar leichte Sachen, ne?
Warum hatten wir diese Frage nicht schon mal in der allerersten Folge?
Nein, wir hatten die Frage, welche lebende Person würden wir zum Essen einladen?
Ah.
Wo ich John Peterson, glaube ich, gesagt habe.
Und ich Barack Obama.
Ja, Barack Obama. Das Problem ist halt, da mein Gehirn so funktioniert, ich bin gerade bei Schlachten. Und ich würde wirklich gern wissen, sag mal, man wusste doch vorher, wie viel die Russen Panzer haben. Ist das so eine kluge Idee? Und da gibt es natürlich nur einen, der das beantworten kann.
True.
Fraglich ist, wollen wir demjenigen, wollen wir ihm eine Plattform bieten, so rum?
Ich glaube, lieber nicht. Weißt du, was wer mich sehr interessieren würde? Erstmal tatsächlich. Jetzt habe ich einen Namen vergessen. Ist gerade weg.
Soll ich einfach random so historische Persönlichkeiten einwerfen und du sagst irgendwann Stopp?
Ja.
Kleopatra.
Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das war. Ich habe mir gedacht Kleopatra, aber ich habe jetzt nach einem Namen gesucht, weil die lebt ja historisch gesehen näher an unserer Zeit als an den Ägyptern selbst. Und mich interessiert diese Zeit um Ägypten rum mit den alten Pharaonen und sowas. Aber ich glaube, die ist historisch zu versetzt, weil das Ägyptische Reich schon extrem weit zurück ist. Deshalb habe ich jetzt gerade nach einem Pharao gesucht. Tutanchamun oder so. Oder wie heißt der so?
Ramses oder.
Ja, irgendwie so. Irgendjemand aus der Zeit?
Ja.
Das würde ich super, super, super interessant finden, weil mich das einfach catcht. Oder Julius Caesar. Römisches Reich oder Ägyptisches Reich?
Spannend.
Fand ich damals im Geschichtsunterricht schon catchy, muss ich ehrlich sagen.
Ich habe mal eine Zeit lang, der wurde nun ergriffelt, ne? Also, naja.
Meinst du, ist das jetzt eine liebevolle Umschreibung für diese 13 Stiche, die er bekommen hat?
Genau, aber halt mit dem Griffel. Also mit so einem Schreibgerät.
Nein, ehrlich?
Ich dachte,
es waren Messerstiche.
Ich glaube, es war mit dem Griffel.
Oh Gott. Ach, deshalb was? Oh Gott. Der Arme.
Ja, mit Messern völlig in Ordnung. Mit Griffeln. Ah, von wegen Bildung schützt, Bildung tötet.
Gott sei Dank liegt hier gerade kein Griffel.
Gott sei Dank bin ich nicht und so weiter.
Griffel ist doch auch ein Pokémon.
Ist Griffel ein Pokémon? Aber
jetzt müssen wir sehen.
Ist das eine neue Generation?
Nee, das ist die erste. Die allererste. Ja. Warte. Jetzt können wir ja kurze.
Das wird ja alles. Ist ja YouTube, wird ja geschnitten. Gibt es eigentlich irgendwelche Ads, die wir vorher wollen oder die wir nicht wollen?
Das ist Griffel.
Das ist nicht die erste Pokémon-Edition.
Ach nee, stimmt, vierter oder dritter.
Deswegen.
Shit.
Weil meine Schwester, sorry, die hatte ja, nämlich ja von den ersten 150, glaube ich, waren es. 151 war, glaube ich, Mewtwo. Oder Mew und dann Mewtwo, egal. Also sie hatte an der Wand so ein Poster mit einem Pokémon. Und dann konnte ich vorbeilaufen und die mir merken.
Ja, I see.
Aber niedlich.
Das ist ganz, ganz witzig, ja, aber es ist absolut useless im Spiel. Mit welcher Generation bist du aufgewachsen an Pokémon?
0 bis 1,
stimmt. Also hast du es wirklich gespielt auf dem Gameboy damals?
Ich hab's von einem Freund dann geliehen bekommen mit den Sommerferien.
Ja.
Auf meinem viel zu großen grünen Gameboy. Und hab das dann im Garten gespielt.
Ach toll.
Wirklich schön.
Das erinnert mich an die Zeit, da habe ich hab mit meiner Mutti, damals noch auf dem Nintendo DS, also Gameboy waren, da war ich gerade so weg. Also da kam gerade die Folgekonsole raus. Und ich habe damals mit meiner Mutti im Wohnwagen auf dem Zeltplatz, wenn so regnerische Tage waren, haben wir immer Professor Layton gespielt.
Das ist so ein Wissens-Mystery.
Genau, ja. Mit so ein bisschen Story verpackt, aber Rätsel lösen, die auch ganz knifflig sind. Das war immer toll.
Ich habe einen Gameboy geschenkt bekommen von meinen Eltern, da war ich gerade im Krankenhaus. Ich glaube, ich hatte mir wieder irgendwas gebrochen.
Hast du so viele Knochenbrüche gehabt?
Ja, mir sind immer komische Sachen passiert.
Ich habe ein einziges Mal einen Knochenbruch gehabt.
Was passiert?
Und zwar in der Grundschule dachte ich, dass es geht, wenn ich als Junge, der noch nie gehangelt ist, hangeln auch so. Ja. Ganz, ganz komische Sportart, finde ich. Das ist ein Hangelguss. Naja, egal. Auf jeden Fall dachte ich, als Junge, aber der noch nicht.
Machen das ja ständig.
Ja, aber ich finde es trotzdem weird, wenn Menschen das machen. Es ist wie, als würde man bouldern gehen. Ist auch weird.
Okay, die Leute, die bouldern, sind weird.
Ja, aber hangeln ist doch das ist doch noch schlimmer. Also, stell dir mal vor, so einen erwachsenen Mann beim Hangeln.
Ein erwachsener Mann beim Bouldern ist auch falsch.
Ja,
bist du zu arm für Golf oder Tennis? Scheinbar ja. Ja, und dann kommt sie auch so, ja, aber der Zusammenhalt ist so cool und das sind voll hippe Leute.
Ja, bitte nicht.
Also Bouldern ist das Elektrofahrrad als Sportart.
Kennst du das, wenn du Leuten, die bouldern gehen, so die Hand gibst und die so angeraut noch ist?
Ah, das Problem hatte ich aber auch mal. Ich habe mal kurz CrossFit gemacht, was natürlich für meine Körperbeherrschung das Dümmste ist, was man machen kann. Weil ich bin ja so ein Körperklaus. Das heißt, ich habe die Bewegung falsch und zu schnell gemacht. Und das war irgendwann nicht mehr gesund für mich. Ich habe dann versucht, irgendwelche Handstand, ich bin halt immer umgefallen, immer auf den Kopf. Und dann dachte ich, das ist nicht gut.
Nee, kann es auch nicht sein.
Aber Bouldern. Wollen wir uns zurück, also hangeln zum Thema. Wie ist es passiert? Wie hast du dir beim Hangeln Knochenbruch zugezogen?
Nee, ich dachte einfach, ich kann in die dritte Sprosse springen.
Ja.
So, also nicht hangeln, sondern springen. Und bin halt, weil ich in der Grundschule keine Kraft hatte und mein Körpergewicht überhaupt nicht halten konnte, wenn du es nicht langsam trainierst und erst recht nicht, wenn du dran springst. Da bin ich halt weggerutscht und auf meinem Unterarm geknallt und dann hatte ich so einen angeknacksten Unterarm.
Schlimme Schmerzen? Wurde es gegipst?
Es wurde gegipst, ja.
Haben deine Freunde drauf unterschrieben?
Ja. Ich war in der Grundschule natürlich.
Das ist aber süß.
Ja.
Ich
glaube, es war, also an dem Tag war es ein bisschen ein Schock für mich, aber ich glaube, so für einen. Ich hatte keinen weiteren Bruch in meinem Leben. Keinen einzigen. Wahrscheinlich immer genug Milch getrunken, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, also kann nicht so schlimm gewesen sein im Vergleich zu einem richtigen Bruch, weil meine Knochen waren ja noch, aufgrund des Alters sind die ja, glaube ich, noch ein bisschen weicher. Wenn die in der.
Also man sagt ja, Kinder und Betrunkene, ich weiß nicht, ob das nicht so ist wie die Fontanelle. Also du sollst auch Kinder mit. Wie alt warst du in der Grundschule? 14, 15? Entschuldigung, schlechter Witz. Oh Gott, nein, tut mir leid, du bist ja jetzt 14, 15. Also warst du ungefähr, du warst ein hochbegabtes Kind. Keine Ahnung, warst mit 4 in der Grundschule. Nee, 8, 9 nehme ich an.
Ich glaube, das ist so die Dreh, ja. Das war, glaube ich, dritte Klasse. Ich glaube, da ist man so 8, 9, ja.
die sind schon alle zusammengewachsen. Das ist ja nicht so, dass du wie Milchzähne, Milchknochen hast, die da einfach nachwachsen. Also ich habe mir, blöde Geschichte, beim Schwimmen. Man kann sich,
was?
Ja, man kann sich gar nicht vorstellen. Dass man guckt mich an und man sieht diesen athletischen Menschen, der...
Du verrätst dich.
Scheiße, wir haben hier ein Videopodcast. Ne? Naja, okay. Ich war ein unförmiges, ein etwas schwächliches Kind, etwas zu dick geraten, aber immer lustig. Nie lustig, aber egal. Und Schwimmen war so eine komplexe Sportart, so mit Bewegung. Man durfte nicht untergehen, man durfte kein Schnorchel benutzen oder ein Unterwasserboot. Und ich habe also, da haben meine Eltern gesagt, Mensch, bevor das Kind also irgendwann mal untergeht, auf dem Campingplatz zum Beispiel, brauchst also Unterricht. Und dann gab es so diesen freundlichen Schwimmlehrer, der mir da geholfen hat und so, dass ich dann endlich mein Seepferdchen bekommen habe. Und am Schluss musste ich halt diese Sprosse irgendwie rausgehen. Also wollte ich so die Leiter nehmen, sagte, nee, nimm mal nicht die Leiter, du dickes, unsportliches Kind, stemm dich mal so raus. Und da gibt es nur so dieses Überlaufbecken. Und da habe ich dann mein Bein reingelegt und er hat so von oben gezogen, mir zu helfen, weil er irgendwann die Geduld verlassen hat. Und dann hat ihm das Bein nachgegeben, weil er nun in diese Überlaufbecken, kann man vorstellen, so Hebelwirkung, da war das Bein durch.
Oh Gott.
Und dann war der so geschockt, dass meine arme Mutter, danke Mama, mich da rausziehen musste. Oh weil Gott. Der hat ja plötzlich ein Kind quasi das Bein gebrochen.
Meinst du, er hat immer noch ein Trauma?
Ich hoffe. Klar, man soll vergeben und ich bin katholisch und natürlich wünsche ich ihm nichts Schlechtes. Und genau, und dann musste das Bein, dann wurde es mir irgendwie gerichtet und dann haben die das, ganz blöde Geschichte, muss das auf dem OP-Tisch leicht verrutscht sein. Und dann haben sie mir das Bein 23 Grad, was putzigerweise gerade die Fehlstellung der Erde ist, falsch dran gedrechselt.
Ich dachte, die Erde ist flach.
Ja, aber trotzdem geneigt.
Ach so, ja, rutschen.
Ja, genau,
wir rutschen eigentlich alle langsam in eine Richtung. Das ist dann die Gravitation, oder?
So ist es.
Ah, smart, smart.
Die geneigten Zuschauer und Hörer werden es verstehen.
Alle neuen, wir sind Aluhutträger, absolut. Durch und durch.
Natürlich. Nur Zellophanträger. Okay, genau. Also das waren unsere Knochenbrüche. Fabian, das mal, ich will nicht das Thema irgendwie kaputt machen, weil es war bisher
richtig. Mach mal, ich mach das oft genug.
Nutzt du Sport als Netzwerktool?
Nee.
Wir hatten ja bei. Kannst du dich an die Folge mit Robin Tobermann erinnern?
Ja.
Er hat erzählt vom Paddleboard.
Paddle-Tennis.
Vom Paddle-Tennis. Und dass man auch manchmal lustige Leute kennenlernt, die einem da vielleicht auch weiterhelfen.
Also grundsätzlich ist für mich Sport eher ein Ausgleich, viel mehr als Arbeit. Also dadurch, ich habe tatsächlich so ein bisschen eine Sporthistorie, was das angeht. Ich habe angefangen mit Kampfsport, mit Karate in der Grundschule und es hat sich dann bis auch in die Anfänge vom Gymnasium gezogen. Ist ja theoretisch erstmal ein Einzelsport, aber wir waren eine sehr große Gruppe. Also es hat sich trotz dessen, dass es ein Einzelsport war, hat sich das wie einen Gruppensport angefühlt, wie ein Teamsport. Und dann ist der Trainer gewechselt und dann ist die Gruppe mit einem Schlag von 50 auf 3 geschrumpft durch den Trainerwechsel. Also es war ein krasser Unterschied. Und dann in dem Rahmen habe ich dann halt auch aufgehört gehabt, zumindest ein paar Monate später, weil mit 3 Leuten hat es einfach nicht den gleichen Spaß gemacht. So. Und dann bin ich zum Volleyball gewechselt, also reine Teamsportart. Hat mir eigentlich auch Spaß gemacht, aber ich war vom Stand immer viel weiter hinter den anderen, habe die Turniere dann irgendwie immer nur auf der Bank gesessen. Und wenn die anderen vor 2 Jahren alle gemeinsam angefangen haben, sind die auf einem höheren Leistungsstand, die sind eine gebildete Gruppe. Du bist immer so ein bisschen der außen vor ist. Und die 2 Jahre holst du in dem Alter halt einfach nicht auf. Egal wie hart du trainierst, also so einen Abstand, wenn alle immer regelmäßig zum Training kommen, wie es bei denen war, und sich alle immer Mühe geben, kommst du da nicht ran.
Das verstehe ich.
Im Rahmen eines Grundschulsportlers, der nicht auf Leistung abzielt.
Und dann hast du gerade kaputten so Unterarmen und gerade.
Nein, das ist lange durch. Das ist lange durch gewesen.
Dann entschieden, Netzwerken in der Grundschule nicht auf Sportevents.
Oh Gott. Nein.
Also so war es ganz was nicht.
Nee, so ganz was nicht. Und dann habe ich mich aber dazu entschieden, dass dieses Mannschaftssportformat nicht meins ist. Weil ich habe mich dann auch, also ich reg mich zu sehr über andere, oder hat mich im Sport zu sehr über andere aufgeregt, wenn es nicht mein Fehler war und wir deswegen irgendwie verloren haben, wenn ich mal mitgespielt habe oder so. Weißt du? Also wenn irgendwas anderes im Team schiefgelaufen ist, was nicht unter meiner Kontrolle war und deshalb die Gesamtleistung beeinflusst wurde. Das hat mich genervt, wenn ich mal mitgespielt habe. Also es sind jetzt große Worte für einen, der viel auf der Bank saß, aber.
Aber das Gegenteil ist auch, aber auch nervig. Schach. Das Schöne und das Nervige am Schach ist, du hast keinen Glücksfaktor. Du hast nur deine eigene Spielmöglichkeit.
Ja, aber ich mag diesen Glücksfaktor nicht.
Eben, das hast du ja beim Schach nicht.
Ja, genau. Genau. Und das hat mich halt am Mannschaftssport gestört.
Da habe ich beispielsweise das Problem, ich habe meine also zeitlang jede Nacht irgendwie Schach gespielt und da war ich dann einigermaßen gut. Und da gibt es ja auch so eine Elo, also so eine Punktzahl, die du dann hast, auch so online irgendwie. Und dann wirst du dann also nach gleich guten irgendwie gematcht und spielst gegen die. Und dann spielst du 3-4 Monate nicht, weil du einen Umzug machst oder weil du gerade beispielsweise eine Rechtsanwaltskanzlei gründest. Fängst wieder an und kriegst nur auf die Mütze. Und du kannst ja noch nicht mal auf jeden anderen schieben. Du kannst ja nicht sagen, ja, das Wetter ist schuld oder der Schiri ist gekauft. Oder ja, wenn wir den... Nee, ist ja nur dein eigenes Fehlen. Deine eigene Mustererkennung, die schlechter geworden ist.
Ja, okay, also du denkst, das ist natürlich extrem strategisch. Mein Wechsel war dann halt einfach nur weg von Mannschaftssport hin zu Einzelsport, was sich dann im Fitnessstudio halt einfach wiedergespiegelt hat. Und das ist halt einfach jetzt nicht so ein soziales Thema. Also du kannst mit Freunden gehen, aber du lernst jetzt im Fitnessstudio nicht unbedingt neue Leute kennen, auch wenn das immer ganz gut voll ist. Auch Schwimmen. Also ich schwimme auch ab und zu. Und auch das ist jetzt nicht so der sozialste Sport. Es wäre auch ein bisschen ungünstig, wenn du gerade so am Kraulen bist. Hallo, guten Tag, hallo. Und dann bist du so in der Luft weg. Das ist ganz komisch.
Deswegen ja die Frage, könntest du dir irgendwann vorstellen, dass du golfst, du als alter Neuseeländer?
Doch, Golfen wollte ich tatsächlich mal ausprobieren. Ich bin tatsächlich noch nicht dazu gekommen.
Ich habe, und jetzt machen wir es ein bisschen rund, gelesen, Mar-a-Lago, das ist ja da, wo Trump residiert.
Ja.
Die haben auch so einen Golfclub, so einen Business-Club.
Ja.
Bezahlst du irgendwie im Jahr, ich glaube, die Aufnahme 25.000 plus irgendwie 3.000 Aufnahmegebühr.
Ja.
Ist aber irgendwie nur exklusiv für 50, 100 Unternehmer.
Mhm. Wahrscheinlich extrem hohe Qualität dafür.
Das ist es. Ich meine, hast du bestimmt irgendwann draußen.
Ganz sicher. Wahrscheinlich schneller als in anderen Netzwerken, die for free teilweise sind.
Das ist es. Gut, da müssen wir ein bisschen wachsen als Podcast. Würden wir als Podcast in dieses Unternehmernetzwerk reingehen?
Ich weiß nicht, wie sehr die prüfen.
Das ist ein Problem.
Weil gerade wenn das so exklusiv ist, ich weiß nicht, ob wir da relevant genug für sind.
Gut, Stand jetzt nicht.
Ja, klar, aber so in ein paar Jährchen? Who knows?
Es war sehr schwer, keinen Karatewitz zu machen vorhin.
Über Karate-Kid, oder?
Nee, war Karate nicht so übersetzt irgendwie leere Hand oder so?
Weg der leeren Hand.
Weg der leeren Hand. Irgendwie ein Unterarm und fehlendes Netzwerken beim Sport. Da sind so viele Möglichkeiten durchgegangen und ich habe die mir alle verboten, weil ich dachte, ich werde nicht den Zuschauern irgendwie, dass sie das Gefühl haben, wow, abschalten.
Oh Mann, da wäre ich richtig traurig gewesen, Daniel.
Deswegen habe ich den auch nicht gemacht.
Also, dräng mich doch nicht so in die Ecke. Spaß.
Und ich habe...
Die Leute, die das jetzt hier hören, die wissen gar nicht, was hier gerade präsent abgeht, wenn die den Videopodcast nicht schauen. Toll.
Genau.
Toll, toll, toll.
Also, Golf vielleicht ja, aber ich habe das beim Tennis gemerkt. Ich spiele seit kurzem Tennis. Und die Tennis spielen, das sind auch eher so Unternehmer.
Ja, hat ein bisschen das Image.
Genau wie Golf. Eher jung, ne? Mhm. Fairerweise. Klar, es ist ein Anfängerkurs. Ne? Wie hält man den Schläger rum? Nein, man schlägt nicht den
Nachbarn. Nebenmann.
Genau.
Schön, dass wir dieselben Gedanken haben.
Ich bin ja auch so ein Körperklaus. Ne? Naja, gut. Aber ich kämpfe mich halt rein.
Mit dem Schläger zwischen Mann und Mann kämpfst du dich rein.
Es ist wichtig, dass man am Ende steht, ja. Nicht am Anfang.
Okay, last man standing bei Tennis.
So ist es.
Okay.
So ist es. Würdest du eher mitmachen beim Promi-Wok?
Also,
oder bei Ninja Warrior? Okay.
Das ist jetzt echt fies, wenn wir vorhin über Hangeln gesprochen haben. Jetzt kommst
du. Das ist ja auch ein Traumabewältigungs-Podcast.
Ach, hast du das bewusst deswegen gewählt? Okay. Bei was war das erste? Ach, VOG WM. Boah, das kann ich mir immer noch nicht vorstellen, dass das funktioniert.
Es gab es auch mal.
Ich weiß, das ist immer noch ein Ding.
Ach, immer noch?
Oh, ey, da. Ich habe jetzt letztens genau einen Clip gesehen. Ich habe nur mal aus Versehen drüber geschaltet bei irgendjemandem. Ich weiß nicht mehr, wo es war, weil ich selber habe keinen Fernseher. Gen Z und so. Aber Blicke von Daniel. Auf jeden Fall haben wir so kurz durchgeschaltet. Und da war eben VOG WM. Und ich bin vor Lachen gestorben, weil die war gerade am Start, die eine von dem Team. Ne, es war noch nicht im Kanal. Und die hatte Hauptsponsor Maggi. Und im Hintergrund war eine tanzende Maggi-Flasche als Maskottchen. Das war so aus dem Nichts. Das war so urkomisch.
Das ist wirklich gut.
Die hatte aber kein Gesicht. Das war einfach nur eine Maggi-Flasche.
Würdest du bei einer Maggi-Flasche, also nehmen wir, würdest du dieses Maskottchen-Design, würdest du dieser Maggi-Flasche ein Gesicht geben?
Ich glaube schon. Ist die Frage, was für eine Persönlichkeit würde man Maggi verpassen?
Ich habe kein gutes Gefühl bei der Maggi-Flasche.
Ich glaube, da will man noch die Meinung nicht über den Islam wissen. Maggi will man nicht zum Gendern befragen.
Also Maggi läutet. Wir nehmen auch Knorr-Sponsoring an, ich wollte es nur sagen. Maggi leugnet, ist auch kein schlechter Sendungstitel.
Maggi. Wir können auch alles einfach aneinander packen, das wird ein ehrenlich langer Tisch.
Würdest du dich dann so kurz vom Start als Maggi-Flasche einfach so ein Ding aufreißen und hinten in den Wok reinfüllen? Ist das nicht ein richtig gutes Product Placement?
Ja, aber dann sitzt der Fahrer oder die Fahrerin des Woks aber in so einem...
Die kriegen Geld.
In so einer Maggi-Lache.
Wollen wir dazu mal Thomas Rudert befragen?
Warum?
Thomas Rudert war früher Rodler, Rennrodler.
Ach so, echt? Ah, okay. Aber das hat jetzt nicht so viel mit Wok zu tun.
Naja, Rodeln, Wok, das ist ja eigentlich quasi...
Das Gleiche.
Bob, Wok, hat auch Bob, drei Bob, Buchstaben.
Rodel.
Naja, du hast ja schließlich da eine
kann man einen Dreikampf draus machen.
Meinst du, also klar, das Prinzip ist ja dasselbe. Du hast so eine Rodelbahn... Oder eine Bobbahn und dann sitzt du in so einem Bock drin und fährst da runter.
Hm.
Ob du nun einen Rodelschlitten hast oder einen Zweier-, Vierer-Bob und da runter die Grund... Also ich glaube schon, dass uns Thomas Rudert im Rodeln schlagen würde, auch wenn es im Bock wäre.
Ja, wahrscheinlich schon. Von der Technik, ich glaube, so ein Eiskanal, da musst du dich erst so dran gewöhnen.
Das auf jeden Fall... Ich meine, es ist auch wahnsinnig schnell. Ich meine, ich habe mich beim Schwimmen verletzt und du beim Hangeln. Wir beide wirken jetzt nicht so, als würden wir das sofort können und könnten diesen Podcast weiter gesund weiterführen.
Witzigerweise war ich aber mal, bin ich meinen Eiskanal runtergefahren, aber im Schlauchboot. Jetzt habe ich mal einen Oberhof gemacht. Das war ganz witzig.
War das da angetaut oder...
Wie meinst du angetaut?
Das ist also, wie lief das? Also das Schlauchboot, wurde es auch unten erhitzt, damit es schneller...
Boah, das ist zu lange her, das weiß ich nicht. Das habe ich mir nicht behalten. Aber ich glaube nicht, nein. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr glatte Eisfläche.
Hm.
Weil wenn du Eis schmilzt und das wieder, ohne dass du es danach beeinflusst, dass das ohne Luft drinne gefriert, ist das ja extrem glatt. So, wenn, du musst ja nur mal auf eine Eislaufbahn schauen, wenn die gerade da frisch mit ihrem Gerät drüber gefahren sind. Das ist ja spiegelfaserglatt, da ist ja nichts rau.
Aber gab es da mal, also nicht mal so richtige irgendwie Probleme, weil irgendwie so Cheating, Betrugsvorwürfe, weil die ihre Kufen irgendwie erhitzt haben? Oder?
Aber wie willst du ein Schlauchboot erhitzen? Jetzt mal kurz eine Gegenfrage.
Bei Seven vs. Wild hätte es fast geklappt.
Okay, das hätte so schief gehen können. Ne? Seven vs. Wild ist so eine Outdoor-Staffel, wo die ein paar Influencer in einer Outdoor-Situation ohne Equipment rausschmeißen oder zumindest mit sehr, sehr spärlichem Equipment. Und da hatten die jetzt eine Staffel in Neuseeland, witzigerweise. Und da ist die Abdeckung eines, nee, die, das war ein kaputtes Flugzeug. Da haben die einen Flügel als Abdeckung genommen. Und das ist denen fast weggebrannt, weil der Stoff drauf
geschmissen. Genau, und haben da ein Schlauchboot draufgelegt und ein Rettungsboot. Es kam irgendwie raus, dass also der eine, der also das ist gerade so umstritten, dieser Stefan, glaube ich, dem wird irgendwie vorgeworfen vom Internet, dass er ein bisschen seinen Lebenslauf frisiert.
Hast du das auch mitbekommen? Ja.
Welchen Teil deines Lebenslaufs würdest du gern frisieren? Und viel wichtiger, welchen welchen Teil meines Lebenslaufs würdest du gern frisieren?
Können wir das ein bisschen aus... Also muss es auf wirklich was sein, was auf dem Lebenslauf steht? Oder ein Teil meines Lebens?
Oh, das ist jetzt deep. Erzähl.
Gott. Ich hatte eine Phase, ich war ein bisschen weird in die erste Hälfte des Gymnasiums. Also ich wurde erst so normal ab der Oberstufe. So ein bisschen davor noch und...
Ich fand das bei mir immer noch drauf, aber mach weiter.
Ja, genau. Also davor war ich ein bisschen komisch. Und ich dachte, es ist angebracht, in die Schule mit Hemd und Sakko zu kommen. Und das regelmäßig. Den Teil würde ich gerne austauschen.
Ist ja das Problem.
Aber ich habe meinen Musiklehrer nach 5 Jahren, 4? Nee, oh Gott, gar nicht so lange her. 2, 3 Jahren habe ich den wieder getroffen. Und der hat kurz gebraucht, um mich zu erkennen. Und er meinte, seine erste Reaktion war, ah, Fabian, Sakko und Hemd, ne? Das war krass.
Aber kann man nicht eigentlich sagen, dass es vielleicht ein Schrei war, dass du gerne so auf eine britische Privatschule wolltest?
Ach, nee. Dazu war der Anzug nicht schön genug.
Wie haben da deine Eltern reagiert?
Oh Gott, das wüsste ich auch mal gerne.
Weil ich meine, das ist ja, ist das sowas, lässt man das, was macht man da pädagogisch? Ich meine, wir beide sind...
Hören Sie ja, können wir Sie ja mal fragen.
Bitte frag mal.
Wir wünschen uns Feedback.
Ja, und Frau Senf, wir bitten um Rückmeldung. Wie geht man damit pädagogisch um? Muss man das einfach weiterlaufen lassen und wird sagen, irgendwann kriegt der Junge selber mit? Ist das vielleicht nicht besser?
Vielleicht, keine Ahnung.
Weil ich meine, was ist denn das Gegenteil? Du sagst, nein, also zieh das nicht an. Hier ist eine zerrissene Jeans, wie die alle in deinem Alter tragen. Das ist ja auch das Falsche. Dann hat man irgendwann einen rebellierenden Jungen, der dann am Ende, weiß nicht, bei den jungen Liberalen eintritt mit 4 und keine Ahnung, und dann irgendwie die Fatz liest auf dem Klo mit 8.
Ja.
Da hast du irgendwie Ludwig Erhard-Poster an der Wand und dann so Sprüche wie Probleme sind, dornige Chancen und so weiter.
Probleme sind nur dornige Chancen, ja.
Und häng in der Hangelwitze. Entschuldigung. Es ist schwer. Also ich glaube, du musst es einfach laufen lassen und Kindern auch eine gewisse Art von Freiraum geben.
Ganz schwierig. Aber das würde mich wirklich interessieren, wie das pädagogisch ist.
Ich war halt auch ein Opfer eine Zeit lang. Halt ein dicker.
Was?
Ja, jetzt kann ich sie halt verklagen.
well, all the tables have turned.
Genau. Oh, the turns have tables. Ja. Genau. Und das war halt, ich meine, ich kann sie verhauen und dann verklagen. Das ist eine gute Sache, das hilft.
Das ist stark, ja. Du kannst also nicht mehr gemobbt werden.
Na gut, ich mach's ja selber.
Ja, okay, gut.
Also ich meine, ich habe ja dafür immer noch eine Partnerin und einen Freundeskreis, der immer bereit ist, mich zu mobben, ist ja auch wichtig.
Ah, schön. Cool. Du gibst dir natürlich aber auch Angriffsfläche durch den Podcast.
Natürlich. Es ist ja wichtig, dass man auch immer auch als Celebrity nahbar bleibt.
Oh Gott.
Nee, war schön.
Toll. Wollen wir mal kurz noch ein thematisches Switch wieder reinbringen?
Genau, du wolltest ja nicht sagen, warum du nicht bereit bist zu golfen.
Das habe ich nie gesagt. Ich habe gesagt, ich wollte es. Ich will es mal ausprobieren.
Du hast ja gesagt, du trennst gerne Business und Sport, weil Sport für dich so ein mega wichtiger Ausgleich ist zu all deinen.
Ja.
Aber der Tag ist ja endlich. Und manchmal ist Netzwerken anstrengend, wenn man das damit was Schönes irgendwie verbinden könnte. Und man hat ja auch manchmal Verbindungen zu Sachen, die man gerne macht. Man spielt mit jemandem, also Tennis, der zufällig.
Nee, da muss ich tatsächlich kurz einhaken. Und zwar, ich habe das für mich so geregelt von meinem Zeitmanagement, dass Netzwerken Teil der Arbeitszeit ist. Das heißt, dann habe ich mal zwar einen längeren Tag, wenn ich zum Beispiel bei der Überstunde, dürfen wir ja jetzt sagen, weil war ja die letzte Folge, wenn ich zum Beispiel bei der Überstunde bin, dann plane ich mir den nächsten Tag, also es ist einfach ein sehr, sehr langer Tag, es ist viel Arbeitszeit und dann plane ich mir am nächsten Tag ein, dass ich ein bisschen ausschlafe oder ein bisschen später anfange zu arbeiten und einfach weniger Stunden mache. Ja, so, das ist, ich habe das ganz brutal einfach gecuttet. So zum Beispiel, wenn wir früh bei BNI sind oder so, das ist alles Teil von meiner Arbeitszeit an dem Tag.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, also der Unterschied, dass du ja quasi auch irgendwann mal nahezu fertig bist mit Projekten, die abgeschlossen hast. Bei mir ist es halt irgendwie so ein, ich könnte jeden Tag in irgendwelchen Akten irgendwas machen.
Ach
Das,
so,
dass ich
ja,
an denen,
okay, nee,
das
bei
heißt
mir,
nicht,
das geht's mir nicht.
dass ich an denen irgendwie verdiene, ne? Aber ich könnte theoretisch, könnte ich jetzt, gib mir, also ich bräuchte irgendwie 2 Wochen, um durchzuarbeiten, um irgendwie alles wegzuschaffen, was man macht. Vieles davon ist nicht wichtig oder beziehungsweise hat einfach Zeit, deswegen ist ja Priorisierung so wichtig. Aber dieses Fertigsein, das kenne ich nicht.
Naja, okay.
Es ist einfach so ein struktureller so Unterschied zwischen unseren Arbeiten. Ich meine, wenn ich mehrere Großprojekte hätte oder eine Klage, wo ich mich dann völlig alleine darauf konzentrieren könnte und wüsste, okay, die habe ich die nächsten 3 Monate und um mich herum egal.
Ja.
Aber da bin ich ja noch, oder bist du mal auf dem besten Weg?
Nee, das läuft bei mir ganz anders. Dadurch, dass ich ja so klare Schritte im Prozess habe und das bei mir ja, also das kannst du ja fast mit dem Produktionsprozess
Genau.
bezeichnen. Du hast zwar kein physisches Produkt am Ende vorliegen, aber du hast dann einen fertiggestellten Film. Und das dafür braucht es einfach Schritt A, Strategie-Meeting, Schritt B, Dreh, Schritt C, den Schnitt. Sondern bin ich dann. Also dann gibt es noch ein bisschen Nachkorrektur, aber dann weiß ich, ist abgehakt. Und klar kannst du dann in monatliches Zusammenarbeiten oder sowas gehen, aber du weißt ja auch, wann deine Leistung für diesen Monat erbracht ist. Also es ist sehr, es ist nicht so schwammig. Meine Grenzen sind halt klar definiert.
Deswegen ist das vielleicht eine Art von Skalierung auch bei Anwälten. Das ist ja gerade das, was mich auch umtreibt. Wann kommt irgendwann der Punkt, wann stellt man die nächsten ein, die dann deine Arbeit nach deiner Anweisung machen und man geht eher in die Akquise und so weiter, ne? Und kümmert sich um das andere. Das ist dann also, bei mir ist es der übernächste Schritt. Erstmal muss ich irgendwie Bock fahren lernen oder was war das andere? Ninja Warrior.
Ninja Warrior, ja. Stimmt, die Frage habe ich gar nicht beantwortet. Bock oder Ninja Warrior? Ich glaube, ich würde aber Ninja Warrior machen, weil du fällst in Wasser. Ich kann mir keine Arme brechen. Da wäre das Hangeln auch nicht so
Man
schlimm.
kann sich ein Bein brechen, wie wir von gelernt haben beim Wasser im
Nee, ich
Wasser.
hätte einfach Bock auf den Trainingsprozess dahinter. Also wenn ich mich für eins entscheiden müsste, wäre dieser sportliche Trainingsprozess, den fände ich viel geiler. Wenn du dann irgendwann feststellst, okay, jetzt kann ich das einfach mit meinem Körper bewältigen, ist schon impressive.
Der Parcours ist krass. Ja, dann wird man von Buschmann irgendwie kommentiert für die Älteren, also unter uns, ist ein bekannter Basketballreporter, der auch früher die NBA kommentiert hat, kam immer nachts auf DSF, bevor sie dann auf sexy Sportclips umgeswitcht sind. Das ist eine andere Sache. Ratatata, der Wühlbüffel. Egal, ne, Basketball-Insider muss man nicht
Okay,
kennen,
gut. Ich wollte gerade sagen.
es lohnt sich.
Vielleicht hat das bei mir aber auch damit zu tun, dass ich gerne so in Prozessen denke und da ist es wieder das Thema, was wir gerade angeschnitten haben. Ich sehe, wenn was erreicht ist. Ich sehe, wenn ich etwas mit meinem Körper schaffen kann, eine bestimmte Disziplin oder ein bestimmtes Gewicht oder ein bestimmtes Movement, wie es bei Ninja Warrior wäre. Ich sehe, dass es abgehakt ist. Das ist kein fließender Prozess. So entweder du schaffst es oder du schaffst es nicht. Ja, nein. So ein Computerdenken, eins oder null.
Spannend.
Hat, glaube ich, damit zu tun. Ich bin aber tatsächlich gerade noch mal im Überarbeiten meiner eigenen Prozesse und es macht mir total viel Spaß, weil ich bin gerade in so einer Phase zwischen, ich habe die letzten Projekte alle abgeschlossen, es war relativ viel Produktion, alle abgehakt und die nächsten Projekte sind erst in der Strategieplanung, noch nicht in der Umsetzung. Das heißt, ich habe jetzt gerade so einen richtig schönen Zeitslot, wo ich mal nur mich um strategische Sachen kümmern kann. You wish. Mach ich dich gerade neidisch?
Ein bisschen.
Daniel, du bist im falschen Gewerk, glaube ich.
Nee, nee, ich bin genau da, wo ich hingehöre. Ich bin schon richtig. Wo würdest du mich denn sonst stecken? Was wäre ich, wenn ich nicht Anwalt wäre?
Boah, das ist wirklich schwierig.
Weißt du, was ich gern als Kind werden wollte?
Was müssen wir schon mit erzählen? Ich würde dich als Dorfpolizisten sehen.
Wo?
Bei Hubert und Staller.
Ist das jetzt irgendwie Fettschämen?
Warum?
Ist nicht einer beiden, ist nicht irgendeiner von den beiden übergewichtig?
Nö.
Ich weiß nicht, Dorfpolizisten stelle ich mir immer, wenn sie nicht extrem nordisch sind.
Stellst du dir immer dick vor?
Ja, also zumindest in Bayern.
Nee, sind die beide nicht.
Bin ich falsch gewickelt? Wahrscheinlich schon. Ich glaube, ich habe das mit Rosen im Kopf verwechselt.
Ah, da stecke ich nicht so dran. Ich habe so ein paar nischige Sendungen, die ich durch meine Eltern immer geschaut habe.
Wunschstaller?
Baris und Ferraris.
Ja, klar.
Starkes Ding.
Ja, ja.
Horst Lichter.
Horst Lichter war großartig mit Helga, also Hodensack, wo er danach fragt. Also Helga war der Vorname.
Ja, stimmt. Das ist auch, also ich dachte, ich bin mit Senf schon ein bisschen vorgeprägt für irgendwelche Witze, aber es ist schon, ich habe jetzt letztens von über drei Ecken, das ist die Mitbewohnerin von einer guten Freundin, die heißt Gurke mit Nachnamen. Finde ich einen witzigen Nachnamen. Und die wird Lehrerin.
Meine Nachbarin, die erzählte mir, sie haben irgendwie, sie hat irgendwie Bekannte, die heißen mit Nachnamen Cocker, wie der Musiker und oder der Spaniel. Mhm. Und der Name des Kindes sollte sein Maximus. Und das hätte meines Erachtens schon Chancen auf Monty Python Niveau zu kommen.
Oh Gott. Ja, das wäre aber, also das kannst du deinem Kind nicht antun. Sieht man das nicht? Also kriegt man das nicht mit?
Maximus Cocker, es geht nicht. Ich meine, das ist was, wenn es alt genug ist, geht's, aber du hast gerade ein bisschen schockiert geguckt.
Nee, mir ist gerade was aufgefallen. Dein Mikro ist falsch rum. Hast du das immer so, wie es gerade ist?
Ich habe nicht die geringste Ahnung.
Da, wo das Rode steht, das ist, muss zu dir gedreht sein, das ist auf der anderen Seite.
Ich habe das nun abgebaut und wieder zugebaut.
Jetzt verstehe ich, warum unser Ton manchmal so unterschiedlich ist.
Weil ich das Mikro falsch rum habe.
Ja. Ja, auf einmal viel besser, ne?
Also für alle, die, Fabian hat gerade mein Podcast-Mikrofon gerichtet.
Schön. Mein das Mikrofon ist mir jetzt nicht aufgefallen. Das sah eigentlich voll okay aus die ganze Zeit. Aber jetzt dachte ich mir so, okay, jetzt irgendwas ist da gerade nicht richtig, wenn ich das so. Ich sehe das jetzt sonst nicht, sonst sind wir ja immer online.
Ja, also ich weiß aber auch fairerweise nicht, wie ich es sonst aufgebaut habe. Ich habe nie drauf geachtet.
Ah, okay.
Also es kann das sein, dass ich es auch sonst... Also
vielleicht ist es beim Transporter.
Genau, weil ich habe es ja auseinandergebaut und...
I see.
Musste ins Daniel-Mobil und ja. Transportiert werden in deine wunderschönen Räume.
Ja, gefällt es dir gut?
Das extrem schöne Räume, repräsentativ, FS Cinematic gerecht, so arbeitet man also als Fabian.
Richtig. Nee, ist ganz schön hier. Liebe Grüße an Erik Baumann nochmal, falls du das hörst. Sehr, sehr schöne Räumlichkeiten, die du hier hast. Mit deinem kleinen Coworking Space.
Den Fabian von Für Baris Ferraris könnte man auch mal dazu holen, einen Podcast.
Wusstest du, dass sein Vater, der Fabian von Baris Ferraris, der, so, der Händler, ist ja so ein bisschen alternativ angehaucht?
Ist auch Leipziger, ne? Ja.
Ist er Leipziger? Ich weiß es gar nicht.
Ich glaube, irgendwas von einer gewissen Leipzig.
Ja, auf jeden Fall ist der Vater Reichsbürger und hat so eine Burg irgendwo im tiefen, keine Ahnung wo, aber der ist so ein richtiger Aluhutträger und so Deutschland GmbH und eigene Pässe ausstellen. So einer ist der. Das sind meine Eltern aus Versehen mal reingeraten, weil die waren Wochenendtrip unterwegs und die schauen sich halt manchmal so Landschaftsmerkmale an. Und diese Burg, die der eben hat, ist halt ein großes Landschaftsmerkmal und da kannst du auch einfach hingehen. Und die sind da irgendwie während Corona-Zeit hin und dachten sich so, ja, das ist ja der Vater von dem mochten wir eigentlich so aus dem Fernsehen, der war ganz sympathisch. Da kann der Vater ja nicht ganz viel anders sein. Sondern sind die da hin und dadurch, dass es in Corona-Zeit war, haben die sich erstmal gewundert, krass, hier ist ein Café, aber keiner trägt eine Maske. Und die wurden alle quer angeschaut, weil das alles so Corona-Leugner und also wirklich, aber nicht nur, nicht jetzt auch auf Corona bezogen, das war ja alles sehr, sehr umstritten, aber wirklich so Reichsbürger-Szene.
Ja, immer schwierig. Also es sind auch so Mandantensachen, die ich versuche irgendwie wegzudrücken.
Gibt es so Fälle, die du pauschal sagst, mache ich nicht?
Ja.
Also auch innerhalb des Versicherungsrechts oder so?
Ja.
Oder innerhalb des Strafrechts, also innerhalb deiner Fokussierung, gibt es da so Fälle, wo du sagst...
Es gab einen Fall, den habe ich mal abgelehnt. Da passt es nicht. Es war eine ganz putzige Geschichte, war noch in meiner alten Kanzlei. Und da kam jemand zu mir und hat ist über eine rote Ampel gefahren und hat irgendwie jemand, glaube ich, einen Knöchel abgefahren, also richtig erheblich, hatte sein kleines Kind hinten drin, was in den Kindergarten musste. Und die daneben gestanden hat, die hat halt geschrien, weil sie gesehen hat, wie mit dem Bein abgefahren wurde. Ist halt ausgestiegen und hat die auch noch erheblich beleidigt. Und es war erdrückende Beweislage und da haben wir uns unterhalten und haben gesagt, so können die es machen. Ja, sie glauben ja gar nicht an meine Unschuld. Ich sage, ja, prinzipiell schon, aber nein. Ich meine, wie soll ich ihnen denn ein gutes, also eine gute Verhandlung bieten, wenn die Beweise derartig gegen sie sind und wir haben mehrere Augenzeugen der ganzen Sache. Und dann hat er mich beschimpft, dann sind wir nicht zueinander gekommen.
Okay, legitim.
So pauschale Sachen, wenn ich halt merke, die Chemie stimmt überhaupt nicht, was auch schon mal passiert, die lehne ich ab. Du weißt ja, Chemie ist mir immer sehr wichtig. Und Fußballwitz, haha. Und, Entschuldigung. Und ja, sonst ein paar Sachen. Reichsbürger ist undankbare Mandantschaft. Okay. Weil wenn jemand per se sagt, ich lehne das ganze Rechtssystem ab, bin ich als Anwalt halt schlecht.
Ah, okay.
Weil ich ja, bin ja stimmt, Teil des Rechtssystems. Stimmt. Und wenn jemand sagt, ja, ich lehne das ab und ich bin nur dem, ich bin als Kriegsgefangener zu betrachten und der 4+2-Vertrag gilt nicht und eigentlich sind wir noch im Krieg und es war ja gar kein richtiger Friedens, sondern es war... Das Problem ist, dass ja manches sich davon, es hört sich manches sogar auch plausibel an, halt die Gesamtheit dann nicht. Und wenn man sich anfängt, in diese Sache so reinzuarbeiten, verliert man irgendwann. Weil am Ende also zieht derjenige dich runter und schlägt dich dann mit irgendwelchen komischen, verrückten Sachen. Also das, ah, okay. Das ist einfach zu anstrengend, zu nervenaufreibend und
also hier geht es in dem Fall dann gar nicht so krass ums Thema. Klar, das schwingt auch ein bisschen wahrscheinlich mit, aber vielmehr darum, dass die Haltung der Menschen einfach dir gegenüber gar nicht so gegeben ist.
Wie soll ich denn vermitteln? Also wenn ich sage, so wird das Gericht entscheiden, die sagen, ja, mir ist egal, was das Gericht entscheidet. Ein Deutscher kniet sich nicht vor der, also beugt sich nicht vor der weltlichen Gerichtsbarkeit dieses Landes, die halt nicht dem Kaiser untersteht. Das ist eine schlechte Ausgangslage für mich, um das Beste für die Mandantschaft rauszuholen. Und dann bin ich einfach der Falsche und dann sollen sie sich jemanden nehmen, der da besser drin ist und sie mehr unterstützen kann, weil er vielleicht dem Ganzen auch ein bisschen positiver gegenübersteht als ich. Deswegen bin ich da leider der falsche Ansprechpartner. Reichsbürger, auch während, es gibt ein paar Sachen während Corona, das war ein bisschen differenzierter, gerade was so verschiedene Gerichtsurteile angeht, zu der Maskenpflicht und so weiter, gerade der Maskenpflicht draußen, die manchmal skurril war, wie lange durfte man die Maske also absetzen, um zu rauchen und dann wieder aufsetzen. Und da gab es ein paar Punkte, wo ich auch gern vertreten habe. Nur da, bei diesen Hardcore-Sachen bin ich da der Falsche.
Ja, okay. Also, okay, interessant, dass du das eigentlich mehr aufgrund der Haltung der Menschen
abnehmen würdest. Ich versuche halt nicht moralisch zu bewerten. Also meine Aufgabe als Anwalt ist halt nicht, jemanden moralisch zu sagen, du bist böse. Das, oder du machst das. Sondern dann könnte ich ja niemals einen Vergewaltiger oder Versicherungsbetrüger oder sowas vertreten.
Ja gut, das könnte ich glaube ich nicht. Ich glaube, da schwingt mein Moralkompass zu sehr mit. Also alleine, das ist jetzt ganz, ganz kleinteilig gedacht, alleine wie das Produkt Videotestimonials, warum ich mich darauf so fokussiert habe, ist, weil ich keine Lust habe, schlechte Dienstleister am Markt besser darzustellen, als sie eigentlich sind. Und Videotestimonials beweisen das, wenn ein Unternehmen keine zufriedenen Kunden hat, die sich für sowas bereit erklären, und Kunden kann man dafür sehr einfach überzeugen, wenn man ein gutes Verhältnis hat. Sehr, sehr, sehr einfach. Also in den meisten Fällen 95% ist einfach nur Fragen. Du brauchst dann nicht mehr irgendeine Gegenleistung oder sowas, weil die sich halt sehr gewertschätzt fühlen. Und wenn ein Unternehmen das nicht vorweisen kann, dann ist da irgendwas an den Kundenergebnissen ein bisschen schwammig. Und das, also bei mir ist es alleine bei dem Moralkompass schlägt das da schon, dass ich sage, ey, ich möchte keine schlechten Firmen vermarkten, aber das ist ja eine ganze Nummer schärfer von dem, was du machst. Interessant.
Ja, ich bin ja Organ der Rechtspflege. Also ich bin ja, ich bin ja Teil des Prozesses, um demjenigen, der nicht verurteilt ist, die bestmögliche Verteidigung zu bieten. Ich glaube einfach, dass du auch im Rahmen des Studiums eine andere, du hast ja immer noch deinen beim Persönlichen und es gibt auch Mandanten, die ich nicht mag. Und es gibt auch Mandanten, wo mir das Ergebnis nicht passt. Trotzdem muss ich ihn bestmöglich vertreten und darf mir nicht irgendeine Art von Meinung so anmaßen, dass sie sich auf meine Arbeit durchschlägt. Sonst wäre ich falsch. Und wenn das passiert, lehne ich das Mandat ab.
Ah, okay. Okay.
Dann, also, die gibt's. Ich habe als junger Jurist macht man ja so Praktika, um zu sehen, wo kommt man hin. Da hatte ich das einmal bei einem sehr guten Strafverteidiger, Herrn Kostabel. Und er hat da jemanden vertreten, das war ein Mörder. Und wenn man zuerst den Täter spricht, kann man besser verteidigen. Deswegen würde ich jedem, auch jüngeren Kollegen raten, also bevor ihr euch die Akte anguckt, bei solchen extremen Sachen, sprecht erstmal mit dem Täter. Sprecht erstmal mit eurem Mandanten in solchen krassen. Ich bin sonst der Erste, der sagt, erstmal Akte angucken. In dem Fall sage ich, sprecht erstmal mit dem Täter, damit man sich nicht schon von vorne weg da ein moralisches Bild macht, wenn man dazu neigt. Es machen aber wenige Juristen, weil wir auch solche Zahlen, Daten, Fakten, Füchse sind und da eigentlich nicht versuchen, so krass zu urteilen, weil es macht unsere eigene Arbeit schwer.
Ah, okay. Also du drehst den Prozess quasi eigentlich rum, dass du nicht erst dich in die Theorie reinlässt, sondern bei solchen kritischen Fällen erstmal mit den Leuten sprichst und die als Mensch wahrnimmst, weil das ist ja auch deine Pflicht.
Das ist ja wichtig, genau. Weil am Ende, wenn du das nicht machst, dann ekutiere ich ja die ganzen Sachen wie, ich meine, wenn du nur diese schreckliche Tat hast, du siehst nicht in den Menschen rein, siehst nicht, warum macht er das, wie ist es dazu gekommen? Und du siehst, ich sag mal, dieses tierische Verhalten des Töten des anderen, ob nun aus Geschlechtstrieb oder ähnliche, dann kommt man schnell in eine Art von moralische Gefilde, wo man dann vielleicht sagt, okay, Todesstrafe. Wo man dann in den alten biblischen Spruch, also Auge um Auge, Zahn um Zahn und so weiter, reingeht. Und das muss man verhindern, also finde ich, sonst kann man diesen Job nicht machen. Und da hilft es mir, wenn ich dann denjenigen sehe und ich kenne keinen Fall, den ich hatte, wo derjenige nicht selber, das macht es nicht besser. Und das ist keine Rechtfertigung, das muss man irgendwie trennen. Ne? Das ist keine Rechtfertigung für die Tat. Im Gegenteil, trotzdem bleibt das nie ohne, das ist ein bisschen wie Voldemort. Ja, diese, er hat ja die Horcrux also erschaffen und einen Teil seiner Seele abgespalten. Und warum ging es? Weil halt Mord ein mächtiger Zauber ist und etwas, das gegen die eigene Seele eigentlich gerichtet ist. Weil der Mensch, der Voldemort als Tom Riddle ja mal war, nicht eigentlich zum Morden gedacht war. Deswegen brach er ein Stück Seele. Mhm. Und wer ist in der Geschichte? Bin ich Harry Potter? Bin ich Neville? Oder eigentlich Bellatrix? Das muss jeder selber entscheiden.
Was für tolle abschließende Worte zu diesem Monolog. ganz kurz noch eine Frage zum Ende. Hast du mitbekommen, dass HBO in 2026 eine Serie um Harry Potter machen will?
Ich habe ein bisschen Sorge.
Ich habe auch ein bisschen Sorge, aber es könnte auch extrem gut werden, weil wenn die nicht an diese Originalstory von Harry anknüpfen, die ja nun auserzählt ist eigentlich, wenn sie nicht daran anknüpfen, sondern sich darauf fokussieren, die Backstory von verschiedenen Charakteren aufzuziehen, das finde ich extrem interessant. Aber ich habe ein bisschen Sorge, weil die Serie nicht wie zum Beispiel das Spiel Hogwarts Legacy, nicht Harry Potter Legacy heißt, oder wie Fantastische Tierwesen auch nicht einen Titel Harry Potter trägt, habe ich ein bisschen Sorge, dass die da irgendwas noch anknüpfen machen wollen und das weiß ich nicht, wie mir das gefällt.
Also bislang das, was ich gelesen habe, dann klang es eher als große Wiederauferzählung.
Wiederauferzählung
der Urfilme? Also im Sinne von kleinteilig die Bücher nacherzählen. Ich hoffe, ich habe mich da verlesen, aber so kam es bei mir bislang an.
Boah, dann schaue ich es nicht.
Muss man gucken. Welche Geschichte würdest du am liebsten hören?
Welche Backstory? Von welchem Charakter? Mich würde, glaube ich, Professor Lupin sehr interessieren.
Oh, ist ein cooler. Ist eine gute Wahl.
Oder generell dieses Vierergespann von Wurmschwanz, also hier.
Nee, Peter Pettigrew.
Peter Pettigrew, Snape, James Potter und
Sirius, aber.
Ach nee, stimmt, ja, ah Gott, das ist peinlich. Sirius und Lupin. Ich glaube, das würde mich sehr interessieren. Dieses Vierergespann, wie das so entstanden ist. James war ja, stimmt, James hat ja gar nichts mit Snape am Hut zu tun. Das ist ja. Die einzige Connection, die James dazu hatte, war ja durch Sirius.
Ich überlege, wer wirklich spannend war. Ich glaube, was wirklich schade ist, Maggie Smith ist ja verstorben. Mhm. Das wäre natürlich eine super Wahl als Headmaster McGonagall. Mhm. Das wäre meine Nummer 1 Wahl gewesen mit ihr. Das geht natürlich nicht mehr. Muss ich ein bisschen drüber nachdenken. Vielleicht in der nächsten Folge ein kleiner Harry Potter Callback. Ich meine, Harry Potter geht immer. Ich weiß halt nicht, sowas wie Fenrir Greyback könnte spannend werden, aber auch einfach wirklich Bellatrix.
Bellatrix auch gut,
ja. Wie wurde Bellatrix zu Bellatrix?
Ja, ich glaube, die hat auch viele Charakterbrüche durch. Wenn die das so aufziehen würden, also ich würde es gut finden, wenn die zu, wie die es zum Beispiel bei The Hunger Games gemacht haben. Du weißt, ich bin ein großer Fan, du bist kein Fan von dem neuen Film, aber ich fand zum Beispiel diese Erzählung um die Person President Snow sehr, sehr interessant und ich könnte mir denken, dass sowas auch zu zum Beispiel für Bellatrix sehr interessant wäre. Snape wäre eine Standardantwort, das würde jeder sagen, so, oder Draco würde auch irgendwie jeder sagen. Aber das wäre so eine Background-Erzählung von so einem nischigen Charakter, der mich interessieren würde. Wie die es zum Beispiel ja auch bei Haus des Geldes in Berlin gemacht haben. Das Miniserie zu Berlin.
Spin-off, ne? Der eigentlich recht beliebt
ist. Berlin? Ja, total. Also ich fand den Berlin-Spin-off fast besser als Haus des Geldes.
Den habe ich nicht gesehen.
Musst du mal gucken. Wenn du Haus des Geldes bis zu Ende geschaut hast, schau mal Berlin extra. Das ist echt super. Ist gut gemacht. Ist auch modern, also man merkt, das ist gut, auch eine neuere Produktion.
Mit dem Modernen, da hast du mich bekommen. Das ist natürlich das, so kriegt man mich. Ich, der Progressive, ich bin dabei.
Toll. Daniel, es war wieder ein Fest. Es hat viel Spaß gemacht. Wir müssen leider zum Ende kommen, weil wir sind schon bei einer Stunde 10 laut Aufnahme, wird ein bisschen kürzer als finales Produkt werden. Aber es hat mir wirklich, wirklich viel Spaß gemacht.
Es war auch eine ganz andere Dynamik. Also ja, wirklich, es war eine sehr dynamische Aufnahme. Es war schön, mich mit dir einfach so unterhalten zu können. Es ist viel besser als online. Ja. Es war so ein bisschen wie früher. Einfach ein schönes Lagerfeuer-Tischgespräch.
Ja, auf jeden Fall.
Nächstes Mal vielleicht wieder ein bisschen mehr unternehmerische Themen. Aber dann haben wir einfach wieder einen Gast da, der uns, den wir befragen und.
Aber wir sollten in den zukünftigen Folgen zu zweit auch mal wieder ein bisschen in die fachlichen Themen rein, weil ich glaube, das könnte auch interessant werden.
Schauen wir mal. So eine Steuererklärung live machen.
Toll. Ja, haben wir eine Hörzeit von durchschnittlich einer Minute 30.
Ja, und auch meine eigene. Also dann würde ich einfach abschalten.
Ja.
Rechtsklick, PDF senden an Steuerberater und hoffen.
Genau, ja. Vor allen Dingen, wenn wir das gefährliche Halbwissen. Eigentlich wäre das auch mal witzig. Sich so ein Gewerk rauszugreifen und dann einfach so, wie möchte gerne Experten darüber zu philosophieren.
Oh, das ist gut. Wir erzählen viel zum Thema Gerüstbau.
Ja.
Was sollte man machen?
Wir sind die absoluten Experten darin.
Finde ich auch. Das wäre ein Thema oder was können wir noch nicht? Frauenheilkunde.
Frauenarztpraxis.
Frauenarztpraxis leiten.
Ja, das ist super.
Warum das? Wir brainstormen lieber nicht weiter.
Besser ist es. Nee, es war wirklich wieder sehr, sehr schön. Und nochmal kurz für das Fachliche, wenn ihr Anliegen habt für Verkehrsunfälle, Versicherungsanliegen oder Straftaten, wendet euch gerne an Daniel. Ihr findet alle Kontaktdaten von uns übrigens, also die Webseiten findet ihr in den Shownotes, in den Beschreibungen.
Wenn ihr gerne Videotestimonials hättet.
Interviews von zufriedenen Kunden.
Dann Fabian Senf. Fragen zum Podcast, die wir gerne aufgreifen. Rückfragen zu uns, unseren Gewerken oder den Gästen. Ich meine, wir können auch mal im Nachgang mal eine Frage dann per E-Mail senden. Stellt die einfach in die Kommentare. wir sind gern bereit, unsere Gäste immer weiter zu belästigen.
Ja, absolut. Und jetzt mal ein kurzes Dankeschön. Vielen lieben Dank für einen Business-Podcast, was wir ja eigentlich in der Theorie sind. Haben wir echt viele Bewertungen auf Spotify, ne? Ist dir das mal aufgefallen? Durchschnittlich haben so kleine Business-Podcasts haben so 5 Bewertungen bis 10. Wir haben jetzt 31.
Ja, das ist
4,8 Sterne auf Spotify.
Ja, okay, das ist stark.
Hervorragend von Schnitt, so ein Klatscher. Aber das ist einfach vielen Dank an euch. Ihr seht uns nun. Ich bin gespannt, wie YouTube ankommt.
Ja, ebenso.
Erhöhen wir unsere Reichweite? Werden wir wegen mir weniger Leute haben, die es gucken? Sagen, ach, die Vorstellung,
die ich hatte. Die sehen aber bisher immer noch das Cover von dir. Also eigentlich daran kann es nicht liegen.
Ja, da war ich noch jung, also unverbraucht. Nee, doch, ich sah auch sehr verbraucht aus. Aber die Haare sind ein bisschen grauer geworden.
Wir sehen aus wie Professor und Kommilitone. Was fällt mir jetzt das auf?
Wer ist wer?
Witzig. Ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei wart diese Woche bei der Unternehmer-Lounge. Hat uns wieder sehr viel Freude gemacht und ich hoffe, euch hat es auch so viel Freude gemacht. Lasst uns wie immer gerne konstruktive Kritik da. Wir freuen uns immer darüber, euch das beste Produkt am Ende des Tages bieten zu können, was euch Inspiration, aber auch Entertainment liefert. Und ihr wisst es ja mittlerweile, ich glaube, das kommt auch ein bisschen durch bei den Folgen zu zweit von Daniel und mir. Jetzt mal ein bisschen privater. Und in den Folgen mit Gast ist es dann immer um einiges fachlicher. Lasst uns aber gerne, wie gesagt, Kritik da. Auch, wie euch der Videopodcast gefällt. Immer gerne an uns. Und
deswegen freue ich. So sehen wir uns dann in 14 Tagen oder also hören uns je nach Medium und vor allen Dingen passt auf euch auf, wenn ihr Sport macht.
Ganz, ganz wichtig. Hangeln bricht Unterarme. Bis dahin, wir entlassen euch. Bis in 2 Wochen. Ciao, ciao.
Hey, macht's gut.